Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich möchte heute ein paar Gedanken weitergeben zu drei Versen aus dem Matthäusevangelium aus der Bergpredigt. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Es geht um Zukunftsinvestitionen. Und es geht um Reichtum, um Schätze, um Wertgegenstände, wertvolle Dinge. Und nun ist ja der Reichtum in der Bibel eigentlich eine sehr zwiespältige Sache. Wir haben auf der einen Seite haben wir diese Aussagen, wenn es hier heißt, Isaak säte in dem Lande und erntete in jedem Jahr hundertfach, denn der Herr segnete ihn. Wer also eine gute Ernte hat, wer sich freut an den Äpfeln, an den Pfirsichen, an allem, was da wächst, an den Birnen, der kann sagen, Segen Gottes. Und wenn es sogar wie bei Isaak hundertfach ist, also das ist ja schon außergewöhnlich, wenn er sät und erntet hundertfach, also normalerweise so eine Getreideähre, die hat ja nicht 100 Körner, also das ist schon außergewöhnlich, was er hier erlebt. Also ich habe gehört, so die besten Züchtungen, die kriegen so aus einem Weizenkorn dann vielleicht so 80 oder 90, wenn es hochkommt. Aber 100 ist schon enorm. Der Herr segnete ihn. Oder bei Hiob ist es sehr deutlich, ja, dass Gott ihn mit Segen überschüttet, sodass er von all dem, was er verloren hat, hinterher doppelt so viel bekommt. Sehr deutlich wird es auch an einem ganzen Kapitel hier in 5. Mose 11, wo Gott seinem Volk vorlegt, ihr habt die Wahl zwischen Segen und Fluch, und dann lässt Gott das alles aufzählen, wie der Segen aussieht und wie praktisch das sein wird, dass also die Tiere, dass die Junge kriegen und die Ziegen und die Kälber und so, ja, und dass da die Äcker Frucht tragen werden, dass es keine Missernten geben wird und kein Hochwasser und kein Wirbelsturm und all die Sachen. Und Gott sagt, das alles ist der Segen, das ist das, was dabei herauskommt, wenn ihr mich und mein Wort ernst nehmt. Segen, ja, der sich zeigt in Reichtum. Und wir könnten jetzt noch viele aufzählen. Salomo, ja, der ein Reichtum bekommt von Gott, den er sich gar nicht erbeten hat. Und Gott sagt, weil es dir nicht darum ging, ich möchte der reichste Mann werden, deswegen sorge ich dafür, dass du es wirst. Und so ist einerseits durch die Bibel oft Segen, den Gott schenkt, bis hinein ins Materielle, etwas, worüber wir uns freuen dürfen. Also, dass, wie manche politische Richtungen dann irgendwo so sagen, dass Eigentum ansonsten schon Diebstahl wäre, ja, das finden wir in der Bibel nicht. Dass man sagt, hier, du darfst gar nichts besitzen, du musst arm sein. Wir kennen ja den alten Spruch noch, ne? Das Christentum predigt die Armut, der Kommunismus verwirklicht sie. Also wir sehen in der Bibel das eine Gesicht des Reichtums, dass sich Menschen von Herzen freuen dürfen an allem, was Gott gibt. Und wenn ihr Apfelbaum doppelt so viel getragen hat als wie letztes Jahr, und dann freuen sie sich drüber und sagen, was ist das toll, was ist das herrlich. Und dann finden wir in der Bibel aber auch das andere Gesicht. Nicht nur hier im Jakobusbrief, aber auch da besonders. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über das Elend, das mit dem Gericht Gottes über euch kommen wird. Euer Reichtum wird verfault, eure Kleidung ein Fraß für die Motten werden. Euer Gold und Silber wird verrostet, und dann heißt es, dieser Rost wird euch anklagen Und der Grund ist, hört, wie der Lohn, um den ihr die Erntearbeiter betrogen habt, zum Himmel schreit. Das ist der mit Unrecht erworbene Reichtum. Wenn Menschen meinen und sich brüsten damit, dass sie ohne den Segen Gottes so tun wollen, als hätten sie den Segen Gottes. Ja, wir brauchen Gott nicht, aber wir wollen trotzdem Segen produzieren, indem wir reich sind und uns all das leisten können. Wir wollen ohne Gott sein und trotzdem leben wie Salomo. Das ist der Ansatz dahinter. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes, nein, so nicht. Das ist der Reichtum, der nicht von Gott ist, sondern der ja durch Unrecht, durch Benachteiligung anderer erworben ist, der auf dem Rücken und auf Kosten anderer erworben ist. Und wie leicht passiert das, dass man sich dann irgendetwas nehmen will, was man nicht verdient hat. Und das ist was, was mich manches Mal ärgert. Man kann vieles über die letzten Jahre sagen, und ich habe so manches Mal erlebt, dass Leute, die als Flüchtlinge in unser Land gekommen sind, und dann wurden die letzten Bruchbuden, in die keiner freiwillig reingezogen wurde, die wurden zu horrenden Preisen plötzlich vermietet, ja. Und mir passiert es manchmal, wenn ich mit jemandem eine Wohnung besichtige, dass es heißt, ich muss draußen bleiben. Ich darf gar nicht mit rein. Dann weiß ich schon, warum. Ich soll als Deutscher gar nicht sehen, was da den Leuten als Wohnung angeboten wird. Ja, oder wo ich mit jemand zum Anwalt gegangen bin, weil irgendwo eine Telefongesellschaft ihn über den Tisch gezogen hat und er 1.000 Euro zahlen musste für nichts und wieder nichts. Und von der anderen weiß ich, der hat man nie, als Beratung fürs Telefon, am Schluss hat sie 3 verschiedene Telefontarife gehabt, ja, 3 Verträge statt einen. Wo ich denke, ja, wie nah liegt das, ja? Ich möchte reich werden und andere sollen es zahlen. Sehr leicht passiert das mit dem Unrecht erworbenen Reichtum auf Kosten anderer. Und deswegen ist Reichtum eigentlich eine zwiespältige Sache. Wir dürfen uns freuen, wenn Gott uns die Hände vollschüttet, wenn es Segen Gottes ist. Aber wir sollten nicht anfangen, das nachzumachen und nachzuhelfen, indem wir sagen, wenn der Segen Gottes schon nicht da ist, dann hole ich mir das selber und übervorteile andere. Die Propheten werden im Alten Testament da sehr deutlich und sagen, Gott lässt sich das nicht gefallen, dass die Armen über den Tisch gezogen werden von denen, die sich nicht ans Gesetz halten. Und jetzt warnt Jesus und macht einiges deutlich von den Gefahren des Reichtums. Er sagt, Reichtum ist trügerisch. Reichtum verspricht etwas, was er nicht halten kann. Irgendwo wird uns überall erzählt, du musst reich sein, du musst viel Geld haben, dann bist du unabhängig. Ja? Und dann kannst du dich bewegen, wo du willst, aber auf der anderen Seite spricht die Bibel sehr davon, dass Reichtum sehr vergänglich ist. Wie viele Leute haben im Ahrtal gerade ihre Wohnung so schön hergerichtet, ja? Schulden gemacht und das Haus hergerichtet und dann kommt die Flutwelle und alles ist weg. Alles futsch. Wer sich was angespart hat und sich freut, dass er eine Lebensversicherung rauskriegt, dann sagt die Bank, ja, du darfst Zinsen zahlen, wenn wir auf dein Geld aufpassen sollen. Ja? Nichts mehr, dass man Zinsen kriegt. Denkste. Die scheinbare Unabhängigkeit wird sehr leicht zu einer neuen Abhängigkeit. Das, was Jesus erzählt in dem Gleichnis von diesem reichen Kornbauern, dass einer sagt, jetzt habe ich genug für viele Jahre, jetzt reicht es mir, habe ich eigentlich so noch kaum irgendwo gesehen. Meistens sagt er, jetzt muss die 2. Million her. Er reicht doch nicht. Das finde ich faszinierend, dass Jesus hier aufzeigt und sagt, das, was ihr euch, was wir Menschen uns so aufhäufen und denken, da ist die Sicherheit drin. Und Jesus nennt es hier ganz lapidar: Motten, Rost, Diebe. Irgendetwas erwischt's, ja? Die feinen Klamotten, sind die Motten drin, wenn die Kleider nicht total aus Kunststoff sind, Rost, ja, das schönste Auto und dann rostet's. Ja. Und Diebe, Menschen, die sich auf unsere Kosten bereichern, wie der Anlageberater, der zu seinem Kunden sagte: Ihr Geld ist nicht kaputt, es hat nur ein anderer. Jesus nimmt das ganz einfach und sagt: Das ist nicht das, worauf ihr euer Leben gründen könnt. Jesus macht hier den Reichtum nicht schlecht, aber er sagt: Passt auf, dass ihr euch von all den irdischen Dingen nicht etwas versprecht, was irdischer Besitz niemals geben kann. Wirkliche Sicherheit. Es ist kein Unterschied, wenn da im Ahrtal die Flutwelle kommt, ist kein Unterschied, ob sie in einem Häuschen wohnen für 10.000 Euro oder für 10 Millionen. Das macht dann keinen Unterschied. Das Gefühl von Macht ist auch manchmal so, was mit dem Reichtum verbunden ist. Ja? Wenn manche Menschen dann meinen, ja, wenn man so irgendwo siebenstellig irgendwo auf dem Konto hat, dann darf man sich alles erlauben. Und trotzdem werden uns Riegel vorgeschoben. Jesus sagt, Reichtum ist vergänglich. Und er hat noch weitere Gefahren, dass er nämlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dass wir plötzlich ihm sehr viel mehr Aufmerksamkeit widmen, als gut wäre. Und lenkt uns ab von anderen Dingen. Wenn jemand plötzlich zu Reichtum kommt und auf einmal fängt man an, sich zu informieren. Ja, dann muss man rumfahren, da fährt man zu dem und zu jenem und überlegt, wie kann ich das anlegen, dass ich irgendwo ein halbes Prozent mehr bekomme. Ein Freund von mir ist Anlageberater, der hat mir mal so erzählt, hat er gesagt, er hatte einen vor sich gehabt, Christ, und irgendwann sah er sich trotz seiner professionellen Aufgabe genötigt, dem zu sagen: Denken Sie aber dran, Sie können nichts mitnehmen. Ja? Ist natürlich nicht sehr gut fürs Geschäft, aber er hat gesagt, ich musste ihm das einfach mal sagen, dass er meinte, sein ganzes Leben hing davon ab, dass er ein halbes Prozent mehr verdient. Trügerischer Reichtum. Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und stehlen. Stattdessen, sagt Jesus, sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Jesus spricht hier auch von Reichtum. Aber was ist das? Was sind Schätze im Himmel? Nicht so wie bei dieser Anekdote, wo einer da, in Anekdoten passieren ja immer Sachen, die in Wirklichkeit nie passieren, ja? Wo einer dann an der Himmelstür dann eine halbe Stunde lang feilscht, dass er irgendwo einen Koffer mitnehmen darf und darf tatsächlich seinen Koffer mit reinnehmen und als er den dann drin auspackt und der Engel sagt, was haben Sie denn da drin? Dann hat er Goldbarren. Der Engel lacht sich schief und sagt, was bringen Sie Pflastersteine mit hier? Ja. Ja, hier sind die Straßen damit gepflastert und sie schleppen die Pflastersteine hierher. Nein, das meint Jesus hier nicht. Was sind die Schätze im Himmel, die beständig, sicher und wertvoll sind? Viele denken, das sind gute Taten. Was wir hier im Leben Gutes tun, das sind die Schätze im Himmel. Aber stimmt das denn? Gute Taten. Wenn wir Epheser 2 lesen, dann sind ja auch gute Taten letztlich nicht etwas, was wir tun, oder? Wir sind Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und all die guten Taten und guten Werke hat Gott selber vorbereitet und sie uns in den Weg gelegt, dass wir sie tun. Also bitteschön, was soll da Reichtum sein, den wir uns verdienen, bei dem, was Gott uns an den Weg legt? Wäre ja irgendwie schon seltsam, oder? Oder ist es das, wenn wir lernen, in unserem Alltag die Werte zu leben, die Gott wichtig sind? Dass wir ihm gehorchen, wo er uns Aufträge gibt. Dass wir uns versöhnen, wo Dinge zwischen uns stehen. Wo Dinge vorgefallen sind, die irgendwo das Miteinander belasten. Und wir kehren das unter den Teppich und denken, wird schon irgendwann keiner mehr dran denken. Und wir dann hingehen und sagen, lass uns drüber sprechen. Lass uns einander vergeben. Lass uns Frieden machen. Ist das der Schatz im Himmel, den keiner uns nehmen kann? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Ich habe mir so überlegt, was ist eigentlich vor Gott am wertvollsten? Was ist das Wertvollste für Gott? Also was, wenn etwas wertvoll ist, dann ist ja etwas, wofür ich den höchsten Preis zahle. Das ist mir das Wertvollste. Ja? Wenn ich bereit bin, den allerhöchsten Preis dafür zu zahlen. Wofür hat Gott den allerhöchsten Preis gezahlt? Gott hat den allerhöchsten Preis dafür gezahlt, uns zu retten. Und er hat deutlich gemacht, dass die Rettung von Menschen für ihn das allerhöchste Gut, der allerhöchste Wert ist. Denn dafür hat er das Liebste und Wertvollste gegeben, was er hatte, seinen Sohn. Dafür hat er den allerhöchsten Preis bezahlt. Das heißt doch dann, dass das, was bei Gott wertvoll ist, was Schätze sind, das ist das, dass wir Menschen ja davon sagen, wer ihre Rettung ist. Menschen zu retten, Menschen mitzubringen, das ist das Wertvollste und Wichtigste. Das ist nicht zu übertreffen. Und egal, ob wir hier auf dieser Erde jetzt irgendwo ein Konto von 1.000 Euro hatten oder von 100.000 oder von 2 Millionen, da bin ich überzeugt, das wird im Himmel keinen mehr interessieren. Aber wenn wir dort Menschen treffen, die sagen, durch dich habe ich erfahren, dass Jesus für mich gestorben ist. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht, dass es Vergebung gibt für mich. Du hast nicht locker gelassen und hast immer wieder für mich gebetet. Das sind Schätze, die uns keiner nehmen kann. Menschen aufmerksam gemacht zu haben, Menschen in Liebe begleitet zu haben, Menschen eingeladen haben zu Jesus, das sind Schätze. Und das gilt, denke ich, für uns persönlich und das gilt für vieles andere. Wenn wir ein neues Sofa haben, dann ist es schön, da kann man drauf sitzen, kann man auch Hauskreis machen und Leute einladen, ist toll, ne? Aber letztendlich entscheidend wird sein, dass unsere Schätze im Himmel sind. Menschen, in deren Leben wir etwas bewegen konnten. Vielleicht nicht immer, dass sie zum Glauben kommen, aber Menschen, die durch uns etwas erfahren haben, was Jesus für uns bedeutet, wer er für uns ist und wofür er uns berufen hat. Die höchste Investition hat Gott getätigt, um uns zu retten. Und Schätze sind wichtig, die Gott wichtig sind. Jesus sagt, sammelt Reichtümer, sammelt Schätze im Himmel, wo sie nicht von Motten, Rost und Dieben gestohlen werden können. Und Jesus nennt noch einen weiteren Grund. Wo dein Schatz ist, sagt er, da wird auch dein Herz sein. Jesus ist da ganz pragmatisch. Ne? Er sagt da, wenn irgendwo dein Reichtum ist, dann bist du auch mit dem Herzen dabei. Wenn einer 2 Millionen in seiner Gartenhütte vergraben hat, dann wird er sehr gut aufpassen, dass dieser Gartenhütte nichts passiert. Ja? Da wird er Elektrozaun um die Gartenhütte rummachen. Hoffentlich habe ich jetzt nichts verraten, dass irgendeiner jetzt so sagt, ich muss noch mal eine Gartenhütte. Da sagt Jesus, das ist ganz normal. Da, wo du dein Wertvollstes hast, das geht dir zu Herzen. Nun ist natürlich das Herz in der Bibel nicht wie bei uns Sitz der Gefühle, sondern Sitz des Verstandes und des Denkens und des Wollens. Das, was uns wichtig ist, Jesus spricht hier von einer neuen Richtung für das Leben. Er sagt, da wo eure wertvollsten Schätze sind, da zieht es euch hin. Dafür werdet ihr alles tun, dafür werdet ihr alles unternehmen. Jesus sagt hier nicht, ich predige hier Armut, wer nichts hat, ist der Beste. Sondern Jesus sagt, passt auf, dass ihr richtig investiert. Wie peinlich wäre das, wenn man am Ende seines Lebens sagt, ich habe völlig auf die falschen Aktien gesetzt, völlig die falschen Papiere gekauft, sind nichts mehr wert. Wie peinlich wäre das und wie traurig. Und Jesus sagt, pass auf, dass ihr auf die richtigen Werte setzt. Das, was am Ende zählt, sind nicht die Dinge, die wir hier auf dieser Erde haben. Ja, die können Zeichen des Segens Gottes sein. Die helfen uns, dass wir was zu beißen haben. Das ist okay. Aber wichtig ist das, was für ihn zählt. Er hat uns erkauft. Und zwar nicht mit vergänglichem Silber und Gold, sondern mit dem, was ihm das Liebste war, dem Leben seines Sohnes. Und Jesus erinnert uns daran, dass da, wo unsere Schätze sind, dass das dort unser Herz hinzieht. Eine Zukunftsinvestition tätigen, das heißt es, uns auf das zu konzentrieren, was Gott wichtig ist. Wir waren ihm so wichtig, dass er für jeden von uns das Wertvollste gegeben hat. Und er möchte, dass das unser Denken ansteckt. Und wir uns fragen, Herr, wer ist der, wer ist diejenige, die durch mich von dir erfahren soll? Vielleicht fallen mir die richtigen Worte nicht ein, aber wie wir ja die Woche gelesen haben, ja, wenn Gott etwas anfängt, dann erweckt er Beta. Wenn Gott etwas verändern will, dann macht er Menschen bereit zu beten. Und vielleicht fängt es damit an, wo wir für Menschen beten, die Gott uns wichtig macht, die Gott uns aufs Herz legt. Dort, wo unser Schatz ist, dort zieht es unser Herz hin. Amen.